Ich begrüße jetzt unseren Chefredakteur Stefan Magnet bei uns im Studio. Stefan, wie ist die Lage?
Ja, man muss an dieser Stelle wohl wieder daran erinnern, dass die Globalisten einen globalen, weltweiten Gefängnisstaat aufbauen wollen. Sie wollen tatsächlich die neue Weltordnung und sie gehen diese Schritte sehr systematisch an. Sie haben begonnen, in den nächsten Gang zu schalten mit der Corona-Fake-Pandemie, wo ganz neuartige Kontrollmechanismen eingesetzt wurden. Diese ganze digitale Kontrolle, wir haben es mit Corona erlebt, das wird nie wieder abgeschafft. Sie machen weiter mit der Klimahysterie und der Klimaagenda, mit der LGBTQ-Homo-Agenda. Sie wollen die Welt tatsächlich umbauen. Und wenn das nicht gelingen sollte, bevor sie mit ihren Weltherrschaftsplänen scheitern, dann ist der Dritte Weltkrieg tatsächlich eine Option, so verrückt das klingen möchte. Sie zündeln real am Dritten Weltkrieg. Und wir dürfen nicht unterschätzen, wie konkret hier die Pläne sind und wie sie sich mit diesem Dritten Weltkrieg auch die Probleme vom Hals schaffen wollen. Denn wenn wir bedenken, ein Dritter Weltkrieg würde ja dazu führen, dass man die gesamte Corona-Aufarbeitung nicht mehr machen müsste, dass der Finanzkollaps, der ja uns ja ins Haus steht, vertuscht werden könnte, dass die US-Wahlen verschoben werden können. Und es würde auch wunderbar in die Bevölkerungsreduktionsagenda passen. Das ist jetzt viel Spekulation, aber die globale Lage ist bedrohlich und es gibt tatsächlich Kräfte, die ja eine Freude daran haben.
Das wird aber in den hiesigen Medien anders beurteilt.
Ja, weil wir am Tag der Anschläge in Russland eine regelrechte Befehlsausgabe der Systemmedien erlebt haben. Wir wurden Zeugen, wie gleichgeschaltet die immer selbe These bei uns hierzulande in Deutschland, Österreich, im gesamten Westen, in Europa, dieselben Thesen repetiert wurden. Nämlich der Islamische Staat, ein paar mittellose Gotteskrieger waren es, die diesen Anschlag verübt hatten. Es gab keine Hintermänner, es gab keine Auftragtäter, die üblichen Islamisten schienen schuld und man kann wieder einen Krieg gegen den Terror weltweit beginnen. Das so etwa war der Tenor. In Russland sieht es ganz anders aus. Hier werden schon längst andere Verdächtige genannt. Hier geht man schon viel weiter, was die Hintermänner betrifft. Eine Kolumnistin bei dem russischen Nachrichtenportal RIA sagte etwa, der Krieg gegen Russland wird von Kräften geführt, die keine Grenzen und kein Gewissen kennen. Sie sind zu allem bereit, zu absolut allem, um ihre schwindende Kontrolle über die Welt aufrechtzuerhalten. Und sie schreibt weiter und fordert tatsächlich, dass man gegen den Westen, gegen die NATO vorgeht. Sie schreibt, ich würde es sehr begrüßen, wenn der Präsident, also Putin, sein Versprechen, dass kein Verantwortlicher ungestraft davonkommt, auch auf die Auftraggeber und Drahtzieher des Terrors ausweiten würde. Auf bestimmte Herren in teuren Anzügen, die in bequemen Büros auf beiden Seiten des Ozeans sitzen. Es ist an der Zeit, dass auch ihnen die Rechnung präsentiert wird. Also hier geht man schon ganz konkret mit Forderungen in der russischen Öffentlichkeit hinaus, wo man fordert, auch gegen die USA vorzugehen. In unseren Medien ist das nicht so. Putin hat Nord Stream gesprengt, wird dort behauptet. Putin hat auch den eigenen Anschlag verübt. Putin misshandelt jetzt die armen Terroristen mit Folter und so weiter. Es geht um eine ständige Verwirrungstaktik. Die Leute sollen so lange wie möglich, der deutsche Michel soll so lange wie möglich dumm und naiv gehalten werden, bis er nicht mehr aus dieser Entwicklung herauskommt. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo es wirklich kracht, soll er so gut wie möglich mit einer Vernebelungstaktik beschäftigt werden. Das ist Angstmache, eine gezielte Angstmache, damit die Leute gefügig bleiben. Wir haben es erlebt, dass es ja auch keine Regierungsdemos mehr, also keine regierungskritischen Demos mehr in Deutschland gibt. Es gibt jetzt ganz andere, der Kampf gegen rechts, Russland ist schuld an allem Möglichen, das ist die Agenda, die aktuell gefahren wird.
Uns zugeschaltet ist jetzt auch Martin Müller-Mertens in Berlin. Martin, hat man in Berlin eine besondere Betroffenheit wahrnehmen können?
Nein, man kann sogar sagen, ganz im Gegenteil. Also ich erinnere mich an andere Anschläge in westlichen Ländern, wo dann das Brandenburger Tor oder andere öffentliche Gebäude in die Fahne des jeweiligen Landes gehüllt wurden, das projiziert wurden. Das fand überhaupt nicht statt, ganz im Gegenteil. Es waren die Mainstream-Medien voll den ganzen Tag, das ganze Wochenende, eigentlich nicht mit Berichterstattung wirklich über das Attentat und die Opfer, sondern immer nur die Frage, was macht Putin jetzt, welche Ausreden sucht er? Und entsprechend waren ja auch die Kommentare aus dem politischen Berlin, aus dem Regierungsviertel, ich möchte stellvertretend erwähnen den SPD-Außenpolitiker Michael Roth, der gleich daran erinnerte, Russland sei ja ein Terrorstaat. Das ist nahe an der Bemerkung, das geschieht Ihnen im Grunde ganz recht. Das ist so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es gab eine gewisse Betroffenheit aus der Bevölkerung an der russischen Botschaft. Unter den Linden wurden sehr viel Blumen niedergelegt. Und da muss man sagen, Das mussten die Behörden ermöglichen, denn diese Botschaft ist normalerweise abgesperrt, aber in dem Fall konnten die Leute, die Trauer bekunden wollten, direkt rangehen. Also man hat das dann zumindest nicht verhindert, aber das ist eigentlich auch das Mindeste.
An den Stefan jetzt, was macht Russland jetzt aus diesem Anschlag? Was kann es daraus machen?
Ja, es kann natürlich sehr viel daraus machen und das ist die entscheidende Frage, was macht Russland daraus? Es geht, glaube ich, viel weniger darum, wer steckt wirklich dahinter, wer sind die vielgenannten wahren Drahtzieher, ist an der Story, dass es sich hier um Gotteskrieger gehandelt hat, die aber lieber dann für Geld gemordet haben als für ihren Glauben, ist da überhaupt irgendwas dran? Es geht vielfach darum, was macht Russland daraus? Wir haben in den letzten Tagen immer wieder den Vergleich mit 9-11 gehört. Erinnern wir uns nur daran, bei der Story des 11. September wird uns seit 20 Jahren eine offensichtliche Lüge aufgetischt und wir müssen sie fressen. Ob wir sie glauben, ist völlig unbedeutend, denn die Fakten, die danach geschaffen wurden, waren real. Der Krieg gegen den Terror, der Angriff auf Afghanistan, auf den Irak, das hat real stattgefunden, auch wenn die Lüge von den Teppichmesser-Terroristen, die Flugzeuge kapern und dann zielgerichtet in Hochhäuser fallen, zwei zum Einsturz bringen, ein drittes noch nebenbei mit zum Einsturz bringen. All diese offensichtlichen Lügen, es war vollkommen egal. Die Lüge war zwar frech, sie war dreist, aber sie hat gewirkt, um die Weltöffentlichkeit und die Masse mitzunehmen bei diesem Kampf Krieg gegen den Terror. Und genauso ist es jetzt entscheidend, was macht Russland daraus? Die Vergleiche 9-11 wurden auch gezogen bei den Terroranschlägen des 7. Oktober in Israel. Wir erinnern uns, wenige Tage später haben die Israelis Fakten geschaffen. Sie sind in Gaza einmarschiert. Der Krieg dauert noch immer an. Dieses Völkermordverbrechen, gerade an den Zivilisten, dauert noch immer an, begründet mit den Terroranschlägen vom 7. Oktober. Und für uns ist entscheidend, was macht jetzt Putin daraus? Wir haben allen Grund anzunehmen, dass er nicht einfach zur Tagesordnung übergehen wird.
Martin, in der Vergangenheit hat ja Russland öfter terroristische Anschläge für die Legitimation seiner Politik gebraucht. Was erwartest du oder verwendet? Was erwartest du jetzt?
Ja, das sind im Grunde zwei Fragen, die ich auch ganz gern getrennt beantworten möchte. Also in der Vergangenheit, das stimmt, aber es hat einen Wandel in dieser russischen Politik mit Terroranschlägen gegeben. Über Jahrzehnte war es ja russische, sowjetische Politik, Terroranschläge auch dann völlig geheim zu halten, wenn sie in aller Öffentlichkeit stattfanden und eigentlich nicht geheim gehalten werden konnten. Ich erinnere da an den großen Anschlag auf die Moskauer U-Bahn 1977, also in der bevölkerungsreichsten Stadt Europas. Und wir wissen bis heute nicht, was da eigentlich passiert ist, wie viel Opfer das Ganze forderte. Und das hat sich dann Ende der 90er Jahre tatsächlich geändert. Da hat sich Russland, wenn man so will, der Art und Weise angepasst, wie die westliche Politik die Krisen von Terroranschlägen für ihre eigenen Ziele und für ihren eigenen Vorteil ausnutzt. Das war zunächst mal eine Anschlagsserie auf Wohnhäuser in ganz Russland mit vielen hundert Toten im Jahre 1999. Das diente dann als Begründung des zweiten Tschetschenienkrieges, also der Rückeroberung Tschetscheniens. Das war genau die Phase, wo Putin, der heutige Präsident, erst Geheimdienstchef, dann Ministerpräsident war. Und dann 3 Jahre später die Geiselnahme von Beslan in Dagestan, auch mit weit über 300 Toten und einem völligen Versagen der Sicherheitskräfte im Übrigen. Das wurde damals verwendet, um die sogenannte Machtvertikale zu verändern. Also beispielsweise wurden als Reaktion auf diesen Anschlag dann die Oberhäupter der Teilrepubliken nicht mehr von den Parlamenten vorgeschlagen, sondern nur noch bestätigt. Was das dann mit Antiterrorkampf zu tun hat, hat sich mir nicht erschlossen. Also Russland versucht ähnlich wie der Westen und tatsächlich nach diesem Vorbild 9-11, das Beispiel ist ja genannt worden, Terroranschläge natürlich zu nutzen. Und wenn wir uns den aktuellen Fall bei Moskau ansehen, da ist mir natürlich sehr ins Auge gesprungen, die Art und Weise, wie die Verdächtigen präsentiert wurden. Sie wurden gefoltert, das ist gar keine Frage. Und das ist natürlich das Zeichen, Russland wird jetzt auf ganz archaische, Russland wird jetzt auf jede erdenkliche Art und Weise gegen die Feinde vorgehen, die es angreifen wollen. Also das, was bisher war, immer der Versuch, ja auch den Krieg in der Ukraine in gewisser Weise mit angezogener Handbremse zu fahren gegen das eigene Brudervolk. Das könnte jetzt zu Ende sein. Und interessanterweise schon bei Beslan hieß es immer aus Moskau, wir werden auch alle Hintermänner finden. Das hat man damals nicht getan. Aber jetzt, wo die große Konfrontation mit dem Westen da ist, da muss man ja diese Ankündigung durchaus ernst nehmen.
Martin, diese Bombenanschläge auf Wohnhäuser, die waren ja eben 1999, wie du sagst, da war Putin noch nicht Präsident. Was kann Putin jetzt heute konkret aus diesen Anschlägen machen?
Wenn wir uns der Frage nähern, ist es vielleicht ganz interessant, mal zu sehen, was hat er selber gesagt und was hat er vor allem selber aber nicht gesagt. Putin wird ja in den westlichen Medien unterstellt, er hätte die Ukraine oder gar die ukrainische Regierung verantwortlich gemacht. Wenn man sich seine eigene Rede anschaut, so wird das nicht ganz so deutlich. Da sagt er vor allem, von der ukrainischen Seite sei Hilfe gekommen. Das könnte natürlich auch bedeuten, er meint bestimmte Kräfte im militärischen oder Geheimdienstkomplex der Ukraine. Es könnte auch bedeuten, er meint westliche Geheimdienste, westliche Spezialtruppen, die, so kann man annehmen, in der Ukraine wahrscheinlich sogar jetzt schon präsent sind. Also er schlägt damit den Bogen zur Einmischung des Westens in diesen Krieg, ohne das so auszudrücken. Also er muss es auch nicht zwangsläufig so gemeint haben. Und wenn man sich die Antwort von seinem Gegenpart, wenn ich ihn mal so nennen darf, Volodymyr Zelensky ansieht, der natürlich ukrainische Einmischung zurückgewiesen hat, der aber auch nicht wörtlich dementiert hat, dass auf ukrainischem Territorium da irgendetwas möglicherweise geschehen sein könne. Er hat einfach nur gesagt, die russischen Sicherheitsdienste haben versagt. Das haben sie ja ganz offensichtlich, sonst hätte es ja den Anschlag nicht gegeben. Und mir ist auch aufgefallen, wenn man die Webseite des Kreml genau verfolgt hatte, eine der ersten Dinge, die Putin gemacht hat, war, Telefongespräche zu führen mit den Präsidenten der zentralasiatischen Republiken, zum Beispiel Usbekistan, auch ein Land, wo sehr viele islamische Terroristen aus dem Ferganatal früher hergekommen sind, wo sofort deutlich gemacht wurde, von russischer Seite wird das jetzt anders als der Westen es möglicherweise als Ablenkungsmechanismus oder Ablenkungsmethode auch plant, nicht genutzt, um Zwietracht zwischen die GUS-Staaten zu bringen, um vielleicht eine weitere Front gegen einen Islamismus in Zentralasien aufzumachen, sondern die Stoßrichtung, der Hauptfeind für Putin ist nach wie vor die im Westen, die in der Ukraine versammelten westlichen Staaten und Geheimdienste. Insofern glaube ich auch nicht, dass der Krieg als solches jetzt sich intensiviert, denn intensiver kann der ja praktisch gar nicht mehr werden, sondern dass ins Zielfernrohr Russlands wirklich stärker dieser sogenannte kollektive Westen geht, gegen den zwar bisher immer verbal geschossen wird, aber wo es ja sonst keine regelrechte Eskalation gibt, inwieweit diese russische Rakete, die auf dem Weg in die Ukraine am Sonntag einen Umweg über Polen genommen hat, da auch bereits eine Rolle spielt, ein Zeichen ist, das wäre jetzt wirklich Spekulation.
Können wir dieser Eskalationsspirale gegenüber absolut wehrlos dastehen oder kann der Westen hier irgendetwas tun?
Naja, zunächst mal müsste der Westen ja etwas tun wollen. Und das sehe ich zumindest bei den Politikern in Deutschland und ohnehin im Westen nicht, die ja immer weiter auch an dieser Eskalationsspirale drehen. Insofern, natürlich könnte der Westen etwas tun, wenn er zum Beispiel auch auf die Tragödie in Moskau anders reagiert hätte. Wenn er beispielsweise eine ernst gemeinte Kondolenz geschickt hätte, vielleicht auch angeboten hätte, Verletzte in europäischen Krankenhäusern aufzunehmen. Das wären ja alles kleine Symbolakte gewesen, wenn man das als Möglichkeit genommen hätte, wieder in ein Gespräch zu kommen. Aber das wollen sie ja ganz offensichtlich nicht. Sonst wäre ja nicht diese mediale und politische Reaktion erfolgt, die ja irgendwo schwankt zwischen Russland ist es richtig geschehen und Russland hat es am Ende selber gemacht. Insofern sehe ich diesen Wunsch, dieses Bemühen nicht. Wenn du natürlich fragst, was können sozusagen wir als Bevölkerung, als Völker tun in Europa, um nicht zwischen diese beiden Mühlsteine zu geraten. Das ist natürlich relativ schwierig, aber das ist letzten Endes auch eine Frage, wie wir versuchen, eine europäische Souveränität, eine deutsche oder auch österreichische Souveränität in unseren Ländern durchzusetzen, um eben nicht zum Spielball der Imperien zu werden und dann in eine solche Auseinandersetzung mit reingezogen werden.
Stefan, sind die Bürger hier in diesem Konflikt die wehrlosen Lämmer?
Also ich muss sagen, ich war selbst erstaunt, wie offen in den sozialen Medien hier auf der einen Seite von vielen Leuten Anteil genommen wurde, aber betroffen hat mich gemacht, dass sehr viele Leute diesen Anschlag abgefeiert haben. Ich habe das gerade auf dem Nachrichtenportal X, früher Twitter, beobachtet, wie viele Leute geschrieben haben, ja, Moskau soll brennen. Und das war doch hoffentlich nur der Anfang, macht dieses Putin-Volk platt. Also die Anti-Russland-Propaganda hat hier ganze Arbeit geleistet, so wie insgesamt die Gehirnwäsche über die Systemmedien ganze Arbeit leistet. Und wir dürfen nicht vergessen, der Bürger hat ja gar keine Möglichkeit, sich hier im Westen, in Europa oder Nordamerika, gerade in Europa ist es besonders schlimm, eine objektive Meinung über die Zustände in Russland zu machen. Denn die meisten russischen Medien sind verbannt oder alle russischen Medien sind verbannt. Manche sind gar verboten, die Verbreitung der Inhalte per Strafe untersagt, per hohen Strafen. Und deswegen sind die Leute dieser Propaganda schutzlos ausgeliefert. Wir erleben auch, dass es im Great Reset jetzt Schlag auf Schlag geht. Jede Woche nahezu ein neues Großereignis. Man kann sich auf nichts mehr verlassen. Wir spüren das ja, dass man keine Planungen mehr machen kann. Wir wissen nicht, wie die Lage im Sommer aussieht. Sind wir schon mit einem Bein im Dritten Weltkrieg? Dieser hybride, unterschwellige Krieg, den wir wahrnehmen, spätestens seit Corona, der ist zum realen, zum heißen Krieg geworden. Im Gazastreifen, in Israel, in der Ukraine, aber auch in Russland ist es längst ein heißer, blutiger Krieg geworden. Und es droht nicht nur, dass sich dieser Konflikt, dieser Krieg ausweiten wird. Wir müssen schon von einer gehörigen Portion diplomatischen Geschicks und auch Glück sprechen, wenn er sich nicht zum großen Krieg ausweitet. Ich denke, das alles hat zumindest von den Machthabern, denen wir hier in Europa gegenüberstehen haben, durchaus Methode. Sie wollen aus dem Chaos eine neue Ordnung schöpfen und es ist eine altbewährte Methode eben zur Angstmacherei. Wir hingegen müssen danach trachten, die Zensur zu umgehen, die Aufklärung voranzubringen. Ich denke, es ist die Aufgabe von uns und allen willigen Zuschauern, die Aufklärung noch massiv nach außen zu bringen, auch wenn die Beschneidungs- und Zensurmethoden immer perfider und brutaler werden. Wir erleben das ja bei Auf 1 ständig. Aber auch wir werden hier auf altbewährte Methoden setzen, um zum Bürger zu kommen. Da kann ich schon ankündigen, dass wir in den nächsten Tagen eine Großoffensive, eine große Kampagne starten werden. Wir werden die ersten Schritte veröffentlichen, um die Leute aufzuwecken, um sie mit alternativen Informationen zu erreichen. Denn ich glaube, das ist der Schlüssel in dieser ganzen Konstellation. Angstmache, Panikmache, Machtpolitik, all das funktioniert ja nur, wenn das System die Masse hinter sich weiß. Und wenn wir es schaffen, hier immer mehr Leute aus der, ich sage jetzt ganz offen, aus der Manipulation herauszulösen, dann ist das das Effektivste, was wir in diesen Zeiten tun können. Vielleicht wird am Ende des Tages in diesem Jahr jeder Einzelne zählen, der aufgewacht ist. Und wir werden alles daran setzen, hier die Zensur zu umgehen, um eben auch alternative Standpunkte und Blickwinkel in die Masse zu bringen, damit sich der Bürger mündig ein eigenes Bild der Lage machen kann.
Du hast es vorher erwähnt, es wäre eine wunderbare Exit-Strategie, den Konflikt zu eskalieren. Die amerikanische Wahl wäre dann kein Thema mehr, die österreichische, wenn sie eine Rolle spielt und so weiter. Hoffen wir das Beste. Stefan, vielen Dank für dieses Gespräch hier. Danke. Vielen Dank dir, Martin, auch nach Berlin.